Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay, und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also, mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Und das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Patrick und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Patrick und Andreas Frisch. Archimedefürst.
Hallihallo, wir haben die Badewanne mit Rohöl gefüllt und die Lungenautomaten umgeschnallt und sind bereit für die heutige Expedition und damit herzlich willkommen zum Bobcast. Hallo Andreas.
Hallo Kaiser, du hast da einen schönen Taucheranzug an, muss ich sagen.
Gut, ne? Ja, schön. Ist ein bisschen eng und du mit dieser Schnorchelbrille finde ich nicht schlecht.
Kurze Beine.
passt sehr gut. Ja, heute fahren wir viel im Boot hin und her, tauchen auch immer mal wieder, zumindest Peter, denn der hat ja einen Tauchschein. Das Riff der Haie. Soll ich mal gleich den Klappentext lesen?
Ja, ich bitte darum.
Das Riff der Haie.
Demonstranten blockieren die Arbeiten an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Detektive fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow. Und als ein gewaltiger Sturm aufzieht, gibt das Meer eines seiner Geheimnisse preis. Was schiebt sich da aus den Wellen? Ein Meeresungeheuer? Tja, leider ja nicht, muss zumindest ich sagen.
Es ist ja darfst ja nicht alles verraten. Ja?
Nein,
ja,
genau. Wie findest du denn diese Folge, lieber Andreas?
Ja, die drei Fragezeichen und das Geheimnis des Kraftstoffverbrauchs klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Aber ungewöhnlich, muss ich sagen, für die drei Fragezeichen. Bisher war ja alles so ein bisschen mysteriöser, rätselhafter und auch leicht versponnen. Und jetzt wird's plötzlich tagesaktuell und richtig politisch. Hatten wir ja vorher auch schon bei anderen Folgen. Zauberspiegel, Rufino, spielte ja auch eine große Rolle. Politische Hintergründe. Aber da war das jetzt nicht so realistisch. Jetzt bekommt das wirklich einen aktuellen, modernen Bezug. Da geht es um Ausbeutung der Ressourcen, um Umweltschutz, um Identitätsdiebstahl. Und das Thema Krieg spielt plötzlich eine große Rolle, der Zweite Weltkrieg. Interessant ist ja, dass Arden, der war auch selber Soldat im Zweiten Weltkrieg, dass der nicht alles, aber Teile dieses Plots, angeblich, wusstest du das, von Hawaii 5.0 geklaut haben soll.
Ach, sieh mal an.
Nee, ja, das war einer Folge von 1968, also diese Originalserie. Hm. Und die heißt, die Folge, wo er das geklaut haben soll, heißt im Original Samurai. Und da geht's auch um einen Japaner, der vorgibt, ein anderer zu sein. Dann spielt ein U-Boot eine relativ große Rolle und auch ein Ring taucht auf. Also inwieweit Arden jetzt wirklich von dem geklaut hat, von dieser Vorlage, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen auf das Hörspiel. Was ich wirklich ganz bemerkenswert finde, ist, dass die Sounds bei der Folge wirklich toll sind.
Ja, stimmt, stimmt. Ja, finde ich auch.
So gut wie noch nie zuvor. Ja. Das ist auch wirklich sehr hochwertig abgemischt, anders als vorher. Diesmal hat man sich extrem auf die Geräusche konzentriert. Wir hören permanent Meeresrauschen links und rechts hören wir dann Windgeräusche, dann in der Mitte tuckern dann irgendwelche Dieselmotoren durch die Gegend, Wellen schlagen. Und da kommt wirklich richtig Hochsee-Feeling auf. Man hat das Gefühl, man ist wirklich mit diesem Captain Jason da an Deck. Ja. Obwohl, ich finde, der Hurricane, der im Buch eine relativ große Rolle spielt, das ist da wirklich so eine richtige Naturkatastrophe. Mhm. Der Hurricane kommt im Hörspiel ein bisschen zu kurz. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr an den Reglern dreht.
Ja, auf der Plattform dann, ne? Noch
ja, ein das ist Gas wirklich richtig. Das, da, ja, ja. Da passiert wirklich was. Das ist richtig extrem.
Ja.
Aber Francis hat im Skript darauf eigentlich komplett verzichtet. Aber wovon ich im Hörspiel eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, wo sind die Haie?
Ja.
Also das Cover schreit ja wirklich nach Haie. Ja. Und dann erfahren wir im Off, dass kurz ein Hai vorbeigeschwommen ist. Ja. Nicht ein Bein wird abgebissen wie beim Seewolf, ja. Niemand wird zerfleischt. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Und dann nix. Ja. Wie findest du denn die Folge?
Genau, das ging mir ganz genauso. Ich fand das jetzt beim Wiederhören ganz interessant, weil es gibt für mich da einen Unterschied zu früher und heute. Also ich fand die als Kind immer so ein bisschen langweilig. Vor allem, weil du, wie du sagtest, genau dieses Motiv mit den Haien, was ja durch das Cover noch verstärkt wird, eigentlich gar nicht erfüllt wird. Ja, ich weiß nicht, was ich mir da erhofft hatte. Die drei Fragezeichen kämpfen gegen Killerhaie oder retten einen bedrohten Wal aus der
Bucht. Hätte man sich gewünscht, ja genau. Irgendwie wenn sowas, schon ein Haifisch da drauf ist, ja genau.
Dann bitteschön auf Haien reiten. Jedenfalls fand ich diese Auflösung des Mysteriums, was denn da nun das Boot von Mr. Crow verlangsamt, nie so prickelnd als Kind. Ich dachte, vielleicht hängt da ein Kraken dran oder irgendwelche mutierten Algen oder sowas. Und ich fand diesen Haifänger dann auch nicht so spannend.
Den aber fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Den Haifinger finde ich noch ganz gut. Ja, den finde ich ganz gut, aber
als Kind ging mir
der wird so auch zu schnell eigentlich auch gleich aufgelöst.
Genau, es wird aufgelöst. Schon aufgelöst, ja genau. Aber wie gesagt, jetzt mit erwachsenen Ohren gehört, merkt man, dass da doch so einiges drinsteckt, was eigentlich sehr interessant ist. Also du hast es schon gesagt, die Umweltaktivisten-Thematik, hochaktuell. Und die Fragezeichen irgendwie ganz interessant so dazwischen platziert. Ne? Die sind zwar auf Crows Seite, aber kommen dann auch mit MacGruder, dem Chef der Ölbohrplattform, ganz gut klar.
Ja,
die vertreten also irgendwie so eine gemäßigte Position. Und ich dachte irgendwie, okay, dass sich Justus, Peter und Bob nicht unbedingt mit der letzten Generation auf eine Autobahn kleben würden. Aber bei Fridays for Future wären sie wahrscheinlich dabei.
Sie beziehen Stellung. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Ja, und das traut man ihnen dann auch zu. Und man nimmt es ihnen dann auch ab.
Genau, vor allem, weil sie das, was sie rausfinden und was das Boot verlangsamt, das ist ja sehr rational und wissenschaftlich erklärt, dann, ne? Vor allem von Justus. So, und richtig spannend fand ich beim Neuhören auch diese Backstory mit dem japanischen U-Boot, was im Zweiten Weltkrieg die Küste von Kalifornien beschossen hat.
Das gab es wirklich, ne?
Das gab es wirklich, werden wir noch besprechen. Das hatte tatsächlich einen historischen Hintergrund. Und natürlich auch wieder tolle Sprecher dabei, generell. Hier habe ich aber so den Eindruck, dass sich alle erstmal so ein bisschen warm sprechen müssen. Das klingt am Anfang gerade von Joachim Richard als Bobs Vater so ein bisschen dröge, fast abgelesen, finde ich, und braucht so ein bisschen, bis es in Fahrt kommt. Das fiel mir jetzt besonders nochmal auf.
Aber der hat natürlich seinen großen Auftritt dann im Narbengesicht.
Genau.
Da ist er wirklich toll. Hier ist er eben auch interessant, der war ja auch vorher mal Peters Vater.
Ja, genau, ja, richtig. Ja. Ne? Also das ist ein bisschen schräg so. Ja. Und letzter Punkt, mein Eindruck war, dass Francis ganz schön gekämpft hat, diese Geschichte so ergonomisch wie möglich zu erzählen. Also da musste viel gerafft werden. Das merkt man besonders an den doch dann wirklich relativ häufigen Erzählereinsätzen, der dann immer wieder so kleine Brücken bauen muss, damit wir wissen, wo, wie und warum es überhaupt weitergeht. Mhm. Geht dann manchmal ein bisschen auf Kosten der Spannung.
Er lässt auch ein paar Sachen weg, die wirklich ganz interessant sind. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Also auch dieses Tauchen zu dem U-Boot runter und dann nachher nochmal diese Szene im Canyon. Aber das Schöne ist ja, der Erzähler ist Passetti und er tröstet uns natürlich auch.
Ja klar, man hört ihm immer gerne zu, auf jeden Fall. Ja. Magst du uns mal ein paar Facts referieren? Diese Folge ist ja auch am 7. Juni 82 erschienen, habe ich gesehen, wie der Doppelgänger. Ja. Weißt du noch, also ihr habt ja nicht mehr als 3 Folgen an einem Wochenende aufgenommen, oder habt ihr das manchmal gemacht?
Ja, manchmal haben wir das schon gemacht, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, ob wir das parallel zu der Folge aufgenommen haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall heißt das Buch im Original The Secret of Shark Reef von William Arden. Das ist auf Englisch erschienen als Buch am 12. September 79 und in der deutschen Buchfassung herausgekommen 1982. Hörspiel hast du gerade gesagt, Juni 82. Und ganz lustig ist, dass sich Arden hier auch selber in die Geschichte reingeschrieben hat, als der Schriftsteller John Crow. Denn Arden hat unter dem Pseudonym John Crow auch geschrieben und mehrere Bücher verfasst, zum Beispiel die Buena Costa County Reihe. Konnte sich anscheinend ganz gut mit diesem Umweltschützer und dem Redner der Bürgerinitiative konnte sich anscheinend ganz gut identifizieren. Und dann auch noch das Riff der Haie ist das letzte Hörspiel, was damals auf Vinyl erschienen ist.
Ah, okay. Ja.
Und erst bei Folge 100 hat man sich dann entschieden, wieder LPs zu produzieren, aber das war offiziell eigentlich wirklich die letzte Folge, die auch auf Vinyl rausgekommen ist.
Okay, interessant. Erklärt vielleicht ein bisschen auch noch das massivere Kürzen, ne? Dass man noch mehr rausnehmen musste, damit es eben draufpasst. Komm, wir steigen ein. Wir sind gleich mal mit Bobs Vater im Boot.
Die Demonstranten fahren täglich mit ihren Booten hinaus zur Plattform. Sie wollen verhindern, dass sie fertiggestellt wird.
Und auch jetzt sind sie draußen, mit Hunderten von Booten.
Deshalb fahren wir hin. Ich hoffe, einige Interviews für die Zeitung machen zu können. Vor allem mit Mr. Crow, der die Demonstrationen leitet. Da drüben auf der Windrose ist er. Mr. Crow?
Oh, Mr. Andrews. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Machen Sie an der Windrose fest.
Kommt, Jungs, helft mir.
Ja, wir sind schon dabei, Papa. Der Peter geht zum Boot.
Ah ja, Junior Kevin.
Danke, Jungs. So, darf ich bekannt machen? Das ist Mr. John Crow, der berühmte Schriftsteller.
John Crow, der so spannende Bücher schreibt? Toll. Hab ich alle gelesen.
Na, nicht nur du, Peter, wir alle. Mhm. Wollen Sie hier draußen Material für eine aufregende Geschichte sammeln, Mr. Crow?
Nein, ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative gegen diese Bohrplattform. Umweltschutz geht jeden an. Da muss man die eigene Arbeit mal für eine Zeit lang zurückstellen. Ihr seid die drei Detektive, stimmt's?
Sie kennen uns?
Klar doch.
So, diese Demonstranten, sehr schön, da hört man ja besonders einen immer krakeelen.
Ja.
Ist im Skript hier auf der Liste, ich habe nochmal geguckt, nicht aufgeführt, wer das spricht. Ne?
Das ist, hier steht eigentlich nur Demonstrant, Seite 3. Und das ist die Stimme von Nicholas Körting.
Ah,
und das müsste eigentlich, laut Buch, müsste das Jed Connors sein.
Okay.
Aber der wird am Ende später ja nochmal mit verstellter Stimme von Lothar Grützner gesprochen, wenn er da auf Yamura trifft. Und Nicolas ist eigentlich viel zu jung für die Rolle. Denn die Connors-Brüder, die sind ja eigentlich so derbe, primitive Muscheltaucher aus Oxnard. Also eigentlich so ein bisschen Martin Semmelrogge mäßig. Und die spielen... Die spielen das, hätte ich mir ja gewünscht.
Hey,
die spielen
das im Öl Buch. Macht unsere Bucht kaputt.
Ja, sehr gut, du kannst das ja toll. Voll der Martin Semmelrogge. Hingesemmelt.
Ja,
die spielen im Buch, die beiden Connors-Brüder spielen ja auch eine viel größere Rolle. Aber das hat man hier eben auch kürzen müssen.
Ja, ich fand's lustig, dass ich Hanley und Magruder, als sie da am Anfang loslegen, also Grützner und Wald,
gar nicht so richtig auseinanderhalten.
Ja, genau. Ja, ich war erstmal so, wer redet? Ich musste wirklich dann im Skript nochmal zur Hilfe nehmen. Wer ist denn das gerade? Weil Hanley diesen Einstiegssatz hat und erstmal nicht mehr kommt. Da verliert man auch ein bisschen.
Aber Magruder ist, finde ich, nicht so glatt. Der ist eben schon so ein bisschen, man denkt, okay, ist es ein Guter? Ist es ein Böser? Ja. Was hat der vor? Das spielt er auch wirklich sehr gut.
Finde ich super. Und auch eine tolle Figur mit so einer schönen Wendung dann auf der Ölplattform. Plattform, wo er ihnen dann hilft und so. Das fand ich irgendwie schön, dass das nicht so schwarz-weiß gebaut ist alles. Also, sie lernen dann Mr. Crow kennen und dürfen dann auch in das Haus von Mr. Crow. Und da begegnen sie dann Mr. Tuaro, dem Gärtner. Und hier gespielt von Rüdiger Schulzki. Und wieder eine neue Variante eines albernen, generischen, asiatischen Akzents. Wir hören mal rein.
Hallo, Tuaro.
Oh, Mr. Crow.
Sind Sie schon lange hier, Tuaro?
Jetzt kommen.
Jemand ist im Haus gewesen. Haben Sie etwas beobachtet? Einen Mann im Taucheranzug?
Niemand sehen.
Aber Sie müssen doch gehört haben, dass wir hinter ihm her waren.
Jetzt kommen. Nichts hören.
Na schön. Übrigens, können Sie heute Nacht wieder die Windrose für mich bewachen?
Bewachen? Oh ja, das tun.
Danke, das ist gut.
Ja, also wieder schön gaga, wobei man zu seiner Verteidigung sagen muss, vielleicht hier ist ja so ein bisschen so eine Metakommunikation.
Ja.
Ne? Er spielt ja nur einen starken japanischen Akzent, um da glaubwürdig in seiner Rolle als Gärtner rüberzukommen.
Ist und halt so Frage, schlecht spielt er es eigentlich nicht. Er macht es ganz gut. Also er spielt ja auch da ein doppeltes Spiel. Aber richtig. John Crow ist ja auch noch da. Kielmann. Als Crow. Den mag ich ja wirklich sehr gerne, haben wir ja auch schon öfter über ihn gesprochen. Aber ich finde hier als Crow, da ist er mir ein bisschen zu glatt. Der ist zu freundlich, der lächelt ja wahnsinnig viel. Ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten von ihm präsentiert bekomme. Umweltschutz geht jeden an, das hat er ja vorher schon gesagt. Das klingt so ein bisschen wie so ein Off-Text für so ein Image-Video.
Ja, stimmt.
Und, das ist natürlich ein engagierter Umweltschützer, aber dem platzt natürlich dann auch irgendwann mal der Kragen. Und das fehlt so ein bisschen. Ich hätte mir ja ganz ehrlich, hätte ich mir Hans-Jörg Felmy gewünscht. Roy Scheider,
der weiße Hai.
Wir müssen ja nochmal über den weißen Hai reden.
Das müssen wir auch
nochmal machen. Schon hier nicht im Hörspiel auftauchen. Wen ich auch ganz gut gefunden hätte, wäre Helmut Lange gewesen.
Stimmt, so visuell habe ich eher so eine Hemingway-Figur mit Bart, mit grauem Bart, mit so einem Rollkragenpulli und so.
Ja.
Ne? Okay, ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen
eckiger. Glatt. Ja, es wird im Buch auch, der hat eine Pfeife und so. Nun hat dann irgendwie Captain Jason natürlich auch eine Pfeife, aber Jason spielt es ja so, als ob er drei Pfeifen im Mund hat. Und man hätte ein bisschen mehr Farbe da reinbringen können. Ich glaube auch, dass der geixt wurde, der Kielmann.
Ja. Weil das hatte ich mich auch gefragt. Habe ich mir ja auch
vorne.
Kann sein. Okay, das würde es dann nochmal erklären, weil es natürlich dann schwierig ist, das so ein bisschen abzunehmen und dann macht man es vielleicht ein bisschen safer und trockener.
Ja, genau.
Okay. So, dann geht's aber auch endlich mal ins Wasser, denn das große Problem ist, dass dieses Boot von Herrn Crow, die Windrose, natürlich irgendwie verlangsamt wird permanent und Kraftstoff verliert. Was ist da los? Und dann muss Peter als ausgebildeter Taucher, wird ja erwähnt, er hat den Taucherschein als einziger, unterm Boot nachgucken, findet dann aber nichts. Und das ist dann ein bisschen das Thema. Was passiert da irgendwie, ne? Und das geht im Hörspiel aber dann auch relativ fix. Also es wird ein paar Mal rein und rausgetaucht und dann geht's aber schon gleich mit dem Plot weiter. Und das ist, glaube ich, im Buch ein bisschen anders noch, ne?
Ja, wir können noch mal ganz kurz in die Szene reinhören. Da schließt dann nämlich danach im Buch auch noch mal was anderes an.
Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Eigentlich müsste er etwas unter dem Boot finden.
Richtig. Und wenn es nur ein großer Magnet ist.
Da, das Heck hat er abgesucht. Er schwimmt zum Bug. Mann, seine Lampe ist ganz schön hell.
Ja.
Damit kann er die anderen Boote da drüben auch noch ableuchten. Da, jetzt kommt er wieder hoch. Hast du alles gesehen, Peter?
Ist da etwas unter dem Boot?
Nichts. Da ist absolut nichts. Kein Behälter, kein Haken, gar nichts ist an ihrem Boot, Mr. Crow. Oh. Und auch kein Anzeichen dafür, dass da etwas gewesen sein könnte.
Bist du sicher, Peter?
Absolut. Das Boot ist aus Stahl, Justus. Da ist es völlig unmöglich, einen Haken anzubringen.
Na schön, Peter.
So, genau. Und wie versprochen, im Buch schließt dann noch eine andere Szene an, die Stimmung im Hafen ganz schön einfängt. Da ist es nämlich so, dass Justus, Peter und Bob die Windrose nachts beobachten. Die haben dann drei Stablampen dabei, in die sie dann Schlitze reingeschnitten haben, damit sie immer wissen, wer sich wo befindet von den drei Detektiven. Weil sie glauben, irgendjemand schafft da etwas unbemerkt an Bord, irgendeine Last. So, und dann tauchen die Connors-Brüder auf, diese Muscheltaucher. Die gehen dann an Deck der Windrose um insgeheim irgendwelche Infos über diesen Taucher zu bekommen. Die finden dann aber nichts und das weiß der Leser da noch nicht. Mhm. Und dann verschwinden sie wieder in einer Hafengasse und Bob folgt ihnen dann. Und Bob ist weg und Justus geht Bob dann hinterher, der ja die Connors-Brüder verfolgen wollte, hat dann aber ihre Spur verloren und Bob versteckt sich dann völlig absurd als Geist in einer Mülltonne. Und Justus kommt dann vorbei und Bob erschreckt dann Justus mit verstellter Stimme, was ganz witzig ist. Dann: Justus, Jonas, nimm dich in Acht, dein Ende naht. Und Justus zuckt dann richtig zusammen. So, und dann betreten beide, Justus und Bob, diese heruntergekommene Hafenkneipe. Und das ist wirklich ganz toll. Die heißt der Blaue Hecht. Und dort treffen sie dann auf Magruder, auf die Connors-Brüder, die sie da wieder finden, und Yamura. Und das ist atmosphärisch sehr schön erzählt und wunderbar beschrieben. Und was ganz gut ist, dass ab jetzt plötzlich alle verdächtig sind. Also dieser Magruder ist verdächtig, die Connors-Brüder, was treiben die da, die ja vorher eigentlich unter den Demonstranten waren. Und auch dieser Yamura. Und das gibt der Geschichte dann nochmal zusätzlich Spannung und ist auch ganz schön, weil man nochmal neue Schauplätze aufmacht.
Ja, ich denke gerade noch über diese Hafenspelunke nach. Das ist natürlich ein tolles Szenario, ne, wie man das umsetzen könnte. Und der Blaue Hecht, da kriege ich sofort das Orchester Udo Reichelt, der Nachfolgehit vom Roten Bild.
Ja, natürlich. Hallo.
Also da ist doch eine Chance verschenkt.
Da hätten sie auf jeden Fall den Roten Bill wieder eingebaut.
Genau, hätte man schön dann in den Hintergrund legen können in der Kneipe. Ja, naja. Ja, nee, es wird dann richtig spannend. Ich möchte, bevor wir dann auf die spannenden Sachen kommen, aber noch einen kleinen Passetti hier mal zu Gehör bringen, wo ich sehr interessant finde, wie er uns zeigt, wie man ein R gleichzeitig rollen und Englisch aussprechen kann. Bitteschön.
Peter zog einen Taucheranzug an, schulterte den Lungenautomaten, setzte sich rücklings auf die Reling und grinste breit.
Ja, das muss man erstmal können, ne? Reling. Das
aber das Schöne ist, er lächelt dieses Grinstebreit so schön. Das ist toll. Ja, das ist super.
Auch sehr schön ist dann, wie Bob versucht, Peter Angst zu machen. Ne? Weißt du eigentlich, dass die Haie nachts immer in den Hafen kommen, um sich satt zu fressen?
Ja, und da lacht dann Bob auch und Peter auch. Aber ich meine, das wissen wir ja. Wer den weißen Hai gesehen hat, der weiß, dass Haie sehr wohl ins Hafenbecken schwimmen.
Auf jeden Fall. Und das ist für mich tatsächlich wirklich dann auch hier, das ist eine gute Stelle, wo ich die Spannung ein bisschen verschenkt finde. Weil hier, ich habe ja wirklich eine Urangst vor tiefem, dunklem Wasser, weshalb ich auch nicht so der Tauchfan bin im Gegensatz zu dir und weshalb auch diese ganzen Hai-Filme für mich immer super funktionieren.
Ja, für mich auch, total, ja natürlich. Aber ich fand das natürlich, ich weiß noch, ich war früher der absolute Hai-Freak. Ich habe mit 10 Jahren das Buch von Peter Benchley, Der weiße Hai, gelesen und war wirklich besessen von Haifischen. Und ich habe dann mit 14 Jahren zum ersten Mal Der weiße Hai im Jugendfreizeitheim in Klado gesehen. So eine 16-Millimeter-Fassung. Ich weiß noch, ich bin da zusammen mit einem Mädchen hin, die war so genauso alt wie ich und die hatte so ein bisschen Angst vor dem Film. Da habe ich sie gesagt, pass mal auf, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe das Buch gelesen, ich kenne mich aus mit Haien. Wenn es gruselig wird, pass auf, ich beschütze dich. Ja. Und der Film lief, glaube ich, gerade mal 5 Minuten. Da hing ich in ihren Armen. Ich konnte gar nicht hingucken. Ich habe nur geschrien und sie musste mich die ganze Zeit beruhigen. Es war wirklich, wie Mr. Bean im Kino. Das gibt's ja
super. Ja, genau.
Es war ganz furchtbar. Na, ich habe das war für mich der allerschlimmste Film aller Zeiten zu der Zeit.
Das ist natürlich meisterhaft inszeniert, das ganze Ding. Ich finde es ja interessant, dass der krasseste Jumpscare des Films, also wo der Kopf in diesem Loch auftaucht, der abgetrennte Kopf, als Richard Dreyfuss unter Wasser geht und dann mit der Lampe reinleuchtet dieses Loch, das haben sie tatsächlich im Swimmingpool gedreht von der Cutterin irgendwo in Los Angeles und nachträglich eingefügt noch, weil da noch irgendwas fehlte. Ja. Aber natürlich ist Der weiße Hai ein absoluter Filmklassiker. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass für mich auch eigentlich eher so trashige Hai-Filme auch immer nach wie vor super funktionieren.
Deep Blue Sea von Brenny Harlan.
Nein, bitte.
Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit diesem genmanipulierten Hai. Da schreie ich auch laut auf, wenn Samuel Jackson aus dem Becken geholt wird. Oder neulich gesehen 47 Meters Down. Absoluter Horror. Zwei
aber
Frauen.
Sind die Filme doch alle computeranimiert und ganz schlecht.
Aber das kommt immer darauf an, wenn es nicht zu viel computeranimierte Haie sind, dann geht's. Mir reicht schon dieses Szenario. In diesem Film sind zwei Frauen in so einem Haikäfig und wollen Haie angucken.
Ich
und
weiß,
dann reißt der ab und fällt auf den Meeresgrund und die sind in dem Käfig gefangen. Grauenhaft.
Das ist natürlich, das ist natürlich wirklich, das ist ja auch deine Urangst. Ich weiß, das
hast
du ja auch totale Angst,
Und das ist, wenn man dann natürlich das toll inszeniert und erstmal nur dieses dunkle Wasser, du hast dann immer diese Lampen, die reinleuchten. Aber inszeniert
doch nichts gegen den weißen Hai. Der weiße Hai,
nein.
Du willst diese Puppe haben, du willst
natürlich.
Diese, also
klar.
Ich persönlich, der weiße Hai und dann kommt überhaupt gar nichts. Auch diese, wie heißen Open Water, diese Filme, die
waren
auch ganz interessant, aber der weiße Hai.
Ja, jetzt und besonders schräg
definitiv
natürlich
die Marke gewesen.
The Mac, da wird's ja total albern, dann also diese natürlich auch computeranimierte Riesenhaie aus der Urzeit mit Jason Statham, der dann auf dem rumreitet.
Kann ich aber überhaupt nichts mit anfangen. Nee,
das ist albern. Wobei ich da, letzte Abschweifung, das sehr schräg fand, es gibt jetzt eine Nachfolge davon, The Mac 2, The Trench, Regie Ben Wheatley, also dieser englische Arthouse-Horror-Regisseur, der Kill List und Field in England und so gemacht hat. Also grandiose
Filme. Schwarz-Weiß-Film.
Genau, richtig. Ja, also ganz tolle Filme, psychologische Horrorfilme, wirklich toll. Der jetzt dieses Franchise-Monster inszeniert. Ich habe keine Ahnung, wie
das
so kam. Aber vielleicht natürlich nochmal irgendwie interessant.
Aber nur, also, wenn es wirklich keine Computeranimation sind. Ich möchte Puppen sehen. Richtige Puppen.
Mechanische Haie, bei den Dreharbeiten auseinanderfallen. Nur dann ist es richtig. Du hast total recht. Ja, klar. Und natürlich, der weiße Hai ist eine Klasse für sich. Aber gut, natürlich haben wir hier ein Grundproblem. Das, was wir uns vielleicht gewünscht haben, das geht natürlich in einem Hörspiel nicht unbedingt so, ne? Diese Art von Spannung kann man tatsächlich akustisch nicht unbedingt so.
Natürlich, weil alles spielt unter Wasser. Wie willst du das erklären? Dann brauchst du denn den Erzähler und selbst wenn du so eine Koryphäe hast wie Passetti, du musst eigentlich alles erzählen, da kommt keine richtige Spannung auf.
Das stimmt. Wir hören einmal, einfach weil es so schön ist und ich es irgendwie mag, in ein ikonisches Europageräusch, nämlich den berühmten Wasserplatscher. In diesem Fall hier geht Peter mal wieder tauchen und dann klingt es so.
Ihr müsst eigentlich etwas finden.
Der ist ja, wird ja überall immer eingesetzt. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schräg finde, ist, dass der so überhaupt keine Bässe hat. Der ist nur ganz
hoch. Der ist so raufgeklatscht.
Genau. Das heißt, eigentlich klingt's dann nicht so richtig nach Eintauchen, sondern als würde man irgendwie einen Stein flitschen lassen übers Wasser. Aber er ist natürlich ein ikonischer Sound.
Du weißt ganz genau, was gemeint ist, selbst wenn es
gar
nicht passt. Ja, genau.
So, und einfach damit wir es erwähnen und natürlich zeigen, dass es uns auch aufgefallen ist, wissen wir natürlich, wer hier an dieser Stelle den Polizeimann Max Berg spricht.
Hallo!
Hallo! Das ist Polizeihauptmann Max Berg.
Hallo Max, was gibt's denn?
Wir brauchen Sie für eine Besprechung. Kommen Sie zurück an Land.
Na gut, ich komme.
Warum heißt der Max Berg?
Ja, weiß ich auch nicht. Spielt doch am Wasser.
Ja, und dann auch Deutsch, ja?
Ja.
Okay, Polizeihauptmann. Ja, und das ist dann plötzlich Onkel Titus, Andreas Beuermann.
Andreas Beuermann, der musste mal wieder, das war ja immer so, ne? Andy, hast du mal, wir haben hier noch einen Satz, kannst du mal gerade kommen?
Ja,
den einspricht.
Das ist, genau, später ist das dann Wolfgang Dreger, der spricht genau denselben Polizeihauptmann. Und dann hat man vergessen, okay, das ist ja eigentlich ein und der gleiche. Die Frage ist bloß, wer wurde zuerst besetzt? Also war es zuerst, ich glaube, es war Dreger und dem hatte man gesagt, hier sind noch zwei Sätze. Aber leider waren es zwei Seiten. Steht nämlich hier im Skript, Seite 12 und 21. Und dann hatte man das vorne vergessen von Dreger, dann musste dann eben der Ausputzer vom Hause Europa her, Andreas Beuermann.
Ja, genau.
Ähnlich wie bei der flüsternden Mumie, wo Beuermann ja auch Hammett vom Hause Hammett war. Haben wir ja auch
richtig
schon drüber gesprochen. Ja,
genau. Man müsste mal so einen Mastercut machen mit diesen ganzen kleinen Beuermann-Einsätzen. Mal gucken, wie viele Minuten das dann eigentlich gäbe. So, aber wesentlich mehr Platz und auch mehr Gas geben darf natürlich Karl-Walter Dies hier.
Ach, ja.
in seiner Rolle als Captain Jason. Der, toll, oder?
Ja, der ist super. Der erinnert mich ja dann wieder, der weiße Hai, an Robert Shaw. Quint. Ja, Quint. In Jaws. Ja, ja. Ja. Und der klingt hier, finde ich, ein bisschen wie Rainer Schöne.
Ah ja,
okay. Ja, auch so eine, also ein toller Sprecher, wunderbar.
Und hier interessant natürlich wieder, wir haben ja damals ausführlich über ihn gesprochen bei der flüsternden Mumie als Yarborough, wo er so ganz zurückgehalten ist, ne, und fast ein bisschen dröge mit Absicht.
Ja.
Und hier aber dieses
ganz andere Farbe. Ja, ganz total. Alles, ja, genau. Kernige dieser Jason Quint taucht ja später auch noch in Meuterei auf hoher See auf. Und da wird er dann aber von meinem Liebling Steffens gesprochen.
Ah ja, okay, richtig. Ja, 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 stimmt.
Warum genau. Eigentlich nicht dies? Warum war es nicht dies? Keine Ahnung.
Ja, das ist schrecklich. Nee, der ist toll hier. Und ich habe auch total diese Quint-Assoziation, also Robert Shaw aus dem Weißen Hai mit dieser
an der Tafel tollen, steht. Mit
ja,
den,
ja, genau. Einmal so lang mit den Fingernägeln runterzieht.
Mit den Fingernägeln, ja.
Oder natürlich die berühmte SS Indianapolis-Sequenz, wo sie nachts auf dem Boot sitzt und erzählt diese schreckliche Geschichte, wo sie im Zweiten Weltkrieg alle im Wasser sind und von Haien angefressen werden. Ja. So, das ist Wahnsinn. Ja.
Und dann noch mit der Stimme von Michael Chevalier. Der den Robert Shaw gesprochen hat.
Richtig,
toll, großartig.
Ja. So, wir gehen weiter. Ich hab's irgendwie ein bisschen mit den Sounds. Ich würde ganz gern hier in diese Stelle mal reinhören, wo dann gefunkt wird. Also Bob, der hofft, dass sie per Funk Verbindung zur Windrose aufnehmen. Und dann machen sie das ja auch. Und da fährt ihn Crow erstmal so richtig schön an.
Ich bin gespannt, ob Justus und Peter irgendwas herausgefunden haben, Mr. Crow.
Das werden wir gleich wissen. Sei mal still, Bob. Crow ruft Windrose. Crow ruft Windrose. Bitte melden, Windrose.
Hier Windrose. Wir hören Sie, John. Justus hat eine Nachricht für Sie.
Das hatte ich gehofft. Geben Sie ihn mir.
Hallo, Mr. Crow. Wir haben das Ding beobachtet. Es hat sich am Boot festgemacht. Eine Art Ein-Mann-U-Boot. Vermutlich benutzt der Kerl, der es fährt, einen starken Magneten zum Festmachen.
Ja, Kielmann plötzlich, also jetzt wird er gut, da ist er dann erregt, spielt er auch wirklich so, jetzt halt mal die Klappe, ist er dann kurz aufgeregt, kurz zickig. Ja. Und das hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht, dass er...
Genau, da leuchtet er mal so auf. Und ich hatte es ja mit den Sounds. Ich finde hier diese Funkfrequenzen total
Das ist
gelungen.
Gut. Das ist sehr gut gemacht. Sehr
authentisch. Genau. Und man sieht es vor sich, wie dieses Gerät aussieht. Und diese Stimmung da an der Küste finde ich toll.
Ja. Dann fahren sie wieder mit der Seerose Richtung Plattform. Und das ist auch ganz prickelnd. Im Buch wird Justus dann nämlich seekrank. Der muss sich dann an der Reling festhalten. Und dann, das ist auch ganz schön im Buch beschrieben. Er spricht dann schleppend und ist auch ein bisschen grün im Gesicht. Das hätte ich ganz gerne von Olli gehört.
Ja.
Kennst du dich aus mit Seekrankheit?
Ganz, ganz schlimm. Ich habe das einmal erlebt und das war so absurd. Als ich in Australien war, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da fast 2 Jahre gelebt habe und studiert habe. Meine Eltern haben mich besucht und wir haben gesagt, komm, wir machen mal so einen Ausflug mit dem Boot und machen mal Whale-Watching, gucken also Wale an der Küste.
Ah ja, schön, vor, toll.
Dings. Und ich dachte, super, ne, ich hoffe, euch wird nicht schlecht, ne, passt ein bisschen auf, nehmt mal solche Mittel. Das Ende vom Lied war, dass meine Eltern an der Reling toll da mit Leuten Sekt getrunken haben, auf Wale angestoßen und mir war kotzübel. Ich und eine japanische Familie saßen unter Deck. Und mir war alles egal.
Das darfst du ja gar nicht machen. Du darfst da nicht unter Deck gehen.
Ich wusste nicht mehr wohin. Ich musste diesen Schaukel, weil diese Boote machen irgendwann den Motor aus und dann sind die wie eine Nussschale. Dann sind die auf dieser Wellenbewegung drauf. Mhm. Das hat mich völlig gekillt. Ich wollte diesen Horizont nicht mehr sehen, diese Horizontlinie.
Aber das musst du machen.
Ich
war nämlich Anfang der 90er, war ich in der Normandie. Und da hatte ich so einen Fischer kennengelernt und dachte, oh mein Gott, ey, mit so einem Fischer, so Captain Jason womöglich, ich raus mit so einem kleinen Fischerboot und bin dann in aller Frühe, ich hatte am Abend vorher 2 Gläser Muscadet getrunken oder sowas, bin ich dann raus zum Hafen und dann bei ihm ins Boot und dachte, oh Mann, jetzt bin ich hier wirklich ein Fischer, wie toll ist das denn? Und kaum war der 20 Meter vom Ufer weg, da wurde mir leicht schlecht und ich dachte, doch man keinen Muscadet trinken sollen und habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, wie lange werden wir denn unterwegs sein? Und dann meinte er, naja, eine ganze Weile. Ich wollte dann irgendwie auch keine Sissy sein und meinte, okay, gut, hab dann nichts gesagt. Wir hätten nämlich noch schnell umkehren können und dann wäre ich ja sofort wieder am Ufer gewesen, aber ich wollte das jetzt einfach durchziehen und lag dann wirklich 12 Stunden lang, lag ich da in diesem Segelboot. Ich habe nichts davon mitbekommen, Gott, wie er eine Makrele nach der anderen rausgeholt hat. Ich fand das ja wirklich ganz toll gefunden. Und was ich irre fand, sobald du wieder an Land bist, sobald du wieder festen Boden unter den Füßen hast, bist du kerngesund und kannst wieder Muscadet trinken. Aber wenn du dich diesem Schaukeln aussetzt, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Und man muss unbedingt den Horizont betrachten.
Ja, ja.
Du hast völlig musst ja dafür sorgen, dass dein Gleichgewichtssinn sich wieder stabilisiert. Du darfst bloß nicht runter in die Kajüte gehen und womöglich da Zeitung lesen. Das ist dann noch schlimmer.
Nee, ich habe einfach auf dem Boden, ich habe meinen Kopf versucht, irgendwie an so einen Stab zu halten. Und das Dumme, das Interessante ist wirklich, das ist so eine Form von Elend, dir ist wirklich alles egal. Mir war, Wunder der Natur, die tollen Wale, super. Ist
das interessiert dich überhaupt nicht. Du kriegst auch gar nichts mehr mit.
Du kriegst nichts mehr mit. Aber wie du sagst, und man kommt an Land und von einem auf die nächste Sekunde geht's wieder.
Ja.
Das ist alles okay. Also es ist eine ganz merkwürdige. Stimmt, das hätte ich Olli auch gerne spielen können. Dieses Elend, das wäre schon noch eine schöne Farbe gewesen hier. Gut, also leider hat es nicht ins Hörspiel geschafft. Ins Hörspiel geschafft hat es aber natürlich dann dieses merkwürdige Ding, was plötzlich aus dem Wasser auftaucht. Mhm,
ja.
Und wir erfahren dann, es ist natürlich ein U-Boot voller Tang. Und entpuppt sich dann als japanisches U-Boot, das, wie Justus dann sagt, auf das Festland geschossen hat im Zweiten Weltkrieg und abgeschossen wurde. Und das fand ich jetzt ganz interessant, denn das ist tatsächlich ja eine, du hast es auch schon gesagt, einleitenderweise eine wahre historische Begebenheit. Das hat tatsächlich stattgefunden.
Mhm, ja.
Und ich habe das mal versucht rauszufinden und nachzulesen, was da los war. Das ist nämlich eigentlich wirklich eine ganz schräge Geschichte. An dieser Küste, also auch da, wo Santa Barbara liegt, gibt es diese Elwood-Ölfelder oder gab, muss man sagen.
Ja.
Die sind nicht mehr in Betrieb heute. Und in den 1930er Jahren wurde da unheimlich viel Öl gefördert. Und in dieser Zeit, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, kamen immer auch japanische Öltanker, um Öl zu laden.
Ach.
Und auf einem dieser Tanker war Koso Nishino Kapitän, so hieß der. Und dem ist beim Landgang da bei Santa Barbara was sehr Peinliches passiert. Der ist nämlich gestolpert und in einen großen Kaktus gefallen.
Was ist das denn für eine Geschichte?
Und musste sich dann vor versammelter Mannschaft und den amerikanischen Ölarbeitern die Dornen aus dem Hinter ziehen lassen. Und das hat ihn wohl so gedemütigt, dass er dann im Zweiten Weltkrieg jetzt als Fregattenkapitän eines japanischen U-Boots wieder vor der Küste auftauchte und am 23. Februar 1942 dann genau an der Stelle, wo es ihn in den Kaktus gehauen hatte, die Küste und die Öltanks
beschossen hat. Nein, das gibt's doch
zwischen
gar nicht.
16 und 25 Mal wurde gefeuert, gab wohl aber nur einen Treffer und wenig Materialschaden. Stimmte also nicht ganz, was Koso kurz davor nach Tokio gemeldet hatte, nämlich, dass er jetzt Santa Barbara in Flammen setzen würde.
Ach, das ist ja eine tolle Recherche.
Aber super. Historisch der erste Angriff auf das amerikanische Festland seit 1812 und danach kam ja dann noch Pearl Harbor. Aber
das wird im Buch auch erwähnt. Ich glaube, Justus oder im Hörspiel, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber sag mal, ist denn dieses U-Boot dann auch untergegangen?
Das weiß ich nicht, da habe ich nichts drüber gefunden, ob sie das dann wirklich auch abgeschossen haben. Das andere, woran es mich erinnert hat, und da schließt sich wieder der Kreis zu Spielberg, der hat dieses Motiv ja auch verwendet in seinem Film 1941.
Diese
völlig überdrehte Komödie.
Das spielt ja auch auf dem U-Boot, ne?
Das spielt, genau, da ist Toshiro Mifune, also dieser große Kurosawa-Schauspieler, der spielt diesen Captain und da parodiert er ja auch noch den weißen Hai am Anfang, weil diese nackte Schwimmerin dann nicht von einem Hai gefressen wird, sondern dieses Periskop zwischen den Beinen hochkommt und sie aus dem Wasser hebt. Mhm. Also sehr schräg. Es war auch, glaube ich, der einzige richtige Spielberg-Flop,
der funktioniert. Der hat nicht so funktioniert, nee.
Nicht so richtig, genau. Aber warum taucht denn jetzt eigentlich überhaupt dieses U-Boot da auf?
Das wird auch im Buch erklärt. Wir haben ja schon von diesem Hurrikan gesprochen und der wütet da extrem. Und durch den Hurrikan bewegt sich das Wasser so stark und in dem U-Boot sind noch Luftblasen. Das liegt nicht nur einfach auf dem Grund, sondern es ist ein bisschen instabil und taucht dann durch dieses Unwetter, taucht es dann kurz auf.
Okay.
Das wird im Buch erklärt.
Wird dann da genau erklärt. Oft eher ein ganz schönes Szenario auf dieser Ölbohrplattform, schwieriges Wort auch. Und da taucht ja dann schräge kleine Besetzung
Besten, der fälschlicherweise als Weston in den Credits steht.
Richard ist schon wieder da.
Ja, ist genau. Richard, also dein Vater dann nochmal als Mitarbeiter von Magruder.
Drückt sich da runter, damit man ihn nicht erkennt, aber man erkennt ihn natürlich. Ja, ja.
Ja, genau. Funktioniert aber einigermaßen. Also ich fand, es war jetzt nicht, dass es sofort auffällt oder so.
Ja, ja. Jetzt passiert ja noch Folgendes. Im Hörspiel wird nur kurz am Rande erwähnt, sie tauchen dann darunter. Im Buch ist es aber so, das ist hochdramatisch, denn Peter ist bei diesem Tauchgang auch dabei. Und jetzt endlich tauchen dann auch, leider nur im Buch, die versprochenen Haie auf. Das ist auch sehr schön beschrieben und wirklich dramatisch. Hätte man natürlich diese ganzen Unterwasserszenen, hätte man im Hörspiel schlecht transportieren können, kann man da auch eben wirklich nur mit Erzähler machen.
Ja.
Und hätte man vielleicht so lösen können, dass Peter dann auftaucht und außer Atem und außer Puste erzählt, was da passiert ist. Also, dass da dieser Hai auftaucht und dann haben sie eben diese Kassette dabei. Und dann geht es weiter mit dem Öffnen der Kassette.
Japanische Schriftzeichen und ein Emblem.
Das ist das Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Diese Kassette muss dem Kommandanten des U-Boots gehört haben.
Mal sehen, was drin ist. Geht verdammt schwer auf. Jetzt endlich. Der Inhalt ist in Nullpapier eingewickelt. Das werden wir gleich haben.
Das gleiche Emblem auf einem Notizbuch.
Das Logbuch. Natürlich in japanischer Schrift verfasst.
Wir müssen es ans Festland bringen. Vielleicht kann Tarao, der Gärtner von Mr. Crow, es uns vorlesen.
Da ist noch was in der Kassette. Ein Ring. Ein Männerring. Seht mal.
Ein goldener Ring. Mit verschlungenen Blättern und Schriftzeichen verziert. Er sieht ziemlich alt aus.
Mit einem echten Rubin.
Also, um einen Schatz kann es dem Taucher wohl nicht gegangen sein.
So, ja, Peter ist enttäuscht. Für Peter ist ein Ring jetzt nicht unbedingt ein Schatz. Gollum würde sich da wahnsinnig aufregen, wenn er das hört.
Komm, einmal bitte, einmal.
Nein.
Ach, immer noch nicht. Irgendwann gelingt es mir.
Mein Schatz. Gollum.
Ah, ja. Genau, aber bringt nichts. Dann Toaro entpuppt sich als quasi der falsche Gärtner.
Ja.
Und dann kommt es endlich, dass wir den Bösewicht hinter allem treffen, nämlich Yamura. Geil besetzt mit Hubert Mittendorf, oder? Den wir ja schon als charismatischen Hauswirt aus dem Doppelgänger und Terence Hill Filmster kennen.
Nobody ist der Größte kennen, ja genau.
Genau, richtig.
Den hatten wir schon als Doppelgänger. Nee, den hatten wir schon im Doppelgänger.
Im Doppelgänger, ja.
Genau.
Ja.
Auch hier wirklich nicht der klassische, dünne, schmale Japaner, der es eigentlich im Buch sein soll, sondern eher korpulent von der Stimme her. Ich stelle mir da eigentlich so einen Sumo-Ringer vor.
Also ja.
Diese Stimme von Mittendorf ist wirklich toll. Schade eigentlich, dass das wirklich auch sein allerletzter Einsatz bei den drei Fragezeichen war. Mhm. Ja, und dann der Handlanger von ihm. Und das ist Jet Connors. Und das müsste dann hier eigentlich wieder Nicholas Körting sein, der am Anfang diese Demonstranten aufgestachelt hat. Denn laut Skript sollte das Jet Connor sein. Und dann hat Frau Körting aber hier geschrieben, wenn du das erkennen kannst, es ist ein bisschen wegradiert, Jet Connors Siegfried Wald. Kannst du das sehen? Also so ganz bisschen.
Ja, ganz bisschen.
Aber zu hören bekommen wir hier eben nicht Wald und auch nicht Nicholas Körting, sondern einen jugendlich klingenden Lothar Grützner.
Ja, richtig. Okay.
Und jetzt taucht Polizeihauptmann Berg auf.
Hände hoch! Connors, Yamura, Hände hoch!
Zur Seite, Justus!
Das Spiel ist aus, Yamura. Geben Sie mir die Pistole.
Bitte, ich weiß nicht, wieso Sie mich bedrohen. Was soll das? Ich habe den Jungen lediglich meine Waffe gezeigt. Sie waren neugierig und wollten sie sehen.
Das erzählen Sie lieber dem Weihnachtsmann.
Ja,
ja,
auch eine falsche Stimme, oder?
Ja, Wolfgang Dräger.
Stimme. Ja, das ist Dräger, der müsste aber eigentlich müsste das jetzt Beuermann sein.
Ja, ja, es ist schräg. Und lustigerweise Dräger auch wieder mit so einem Kurzauftritt, wie schon im Doppelgänger auch, ja, wo er auch nur ganz kurz ist. Vielleicht war das doch eine Session und er war halt dann
das
gebucht für
ja,
diese, für diese ganzen
da
Sachen.
Da ist er geixt worden, definitiv. Ja.
Ja, okay. So, und es löst sich dann alles irgendwie auf. Warum hat das funktioniert? Naja, wegen Bobs Rauchsignalen.
Ja, Bob hat Lucky Luke gelesen. Er weiß, wie es geht. Du brauchst Feuer und eine Decke. Aber wie kann er Buchstaben?
Ja.
Wie kann er Buchstaben hinkriegen? Ja. Nee, ich sag, pass auf, weißt du, wie er es gemacht hat mit unterschiedlichen Farben?
Erklär es mir bitte.
Ja, das geht. Das ist doch so. Du nimmst Autoreifen, schmeißt die ins Feuer. Ich meine, ich kenne mich ja mit Feuer aus, wie wir wissen.
Ja, das
Autoreifen,
wir leider,
da wird der Rauch schwarz. Ja. Und wie kriegst du jetzt hier, wir sind Papst, weißen Rauch hin? Nasses Stroh. Und jetzt die Frage, wie kriegt Bob roten Rauch hin?
Na? Ich hab Angst, ja, sag's mir.
Der trägt ja immer seine rote Kreide mit sich rum. Rote, okay, Farbpigmente, da wird der Rauch rot. Oder du kippst eine Flasche Rotwein ins Feuer. Wird der Rauch auch rot? Womöglich.
Ja, aber richtig.
Hat Bob Rotwein dabei? Nein.
Ja, ich frage mich auch, ob er mit dem Autoreifen da rumläuft die ganze Zeit.
Er muss ja einfach nur irgendwie roten Rauch produzieren. Obwohl, ja, das ist natürlich auch Quatsch, weil es wird gesagt, er produziert irgendwelche Buchstaben. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht.
Ja, nee, das klappt so nicht. In jedem Fall haben sich die Bösen mit den falschen Jungen angelegt, wie gesagt wird.
Und wie immer.
Auch wie immer. Das Rätsel um das Riff der Haie wird damit auch gelöst und ja, hört eigentlich so ganz nett auf im Hörspiel, finde ich. Ne? Peter hat dann den Ring an seiner Hand, also damit funktionierte das dann.
Ja, interessant ist, dass Hitchcock zum Schluss dann auch noch die Kassette bekommt, in der sich der Ring befunden hat und dieses Schriftstück. Im Buch ist es aber auch noch so, dass am Ende Hitchcock besonders Peter und Bob hervorhebt und von denen total begeistert ist. Er lobt ihre genialen Einfälle, speziell von Peter und Bob. Und als die drei Fragezeichen mit ihm dann später im Büro sitzen, wird der ganze Fall nochmal durchgesprochen und sie lassen alles nochmal Revue passieren. Und da hinterlässt Hitchcock ein kleines Rätsel für den Leser. Er sagt nämlich, und alles mit so viel List und Tatkraft gelöst, Morsezeichen aus Rauch und ein Ring, der offen getragen wird und sich doch verbirgt. Edgar Allan Poe lässt grüßen. So, und das ist jetzt die große Preisfrage. Auf welche Geschichte oder auf welche Geschichten von Edgar Allan Poe bezieht sich Hitchcock hier?
Und das ist doch mal eine super Preisfrage für unsere Hörer. Recherchiert mal schön, findet das heraus und schickt uns die Antwort an unsere E-Mail-Adresse bobcast@3-fragezeichen.de und dann schauen wir mal, ob jemand die Lösung weiß und werden die hier irgendwann verkünden. Sehr schön, mal mit so einer Rätselfrage aufzuhören.
Ja,
das
finde ich auch nicht schlecht. Ja, genau.
Hervorragend. Und wir hören uns bald wieder im Bobcast. Macht's gut und bis bald.
Ciao. Das ist der Podcast mit Patching und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Patching und Andreas Frisch. Archimede Fürst.